NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Januar 1890. Der Geburtstag des Schriftstellers Kurt Tucholsky.
Lieber Leser, 1985. Durch irgendeinen Zufall kamst du in der Bibliothek, findest diesen Band, stutzt und liest. Guten Tag.
Wer könnte ihn besser vorstellen als er sich selber?
Ich bin befangen. Du hast einen Anzug an, dessen Mode von meiner damaligen sehr absticht. Auch dein Gehirn trägst du ganz anders.
Kurt Tucholsky jedenfalls trägt sein Gehirn auf der Zunge. Es liefert unablässig Munition für seine eiserne Schnauze, wie er sagt.
Meine Zeit steht mir bis zum Halse. Kaum gucke ich mit dem Kopf ein bisschen über den Zeitpegel. Da, ich wusste es, du lächelst mich aus. Alles an mir erscheint dir altmodisch. Meine Art zu schreiben und meine Grammatik und meine Haltung. Aber lassen wir das. Du wirst jetzt frühstücken gehen wollen.
Der füllige Herr im dunklen Anzug mit dem blütenweißen Einstecktüchlein tanzt auf so vielen Hochzeiten, dass einem die Luft wegbleibt, will man sie alle aufzählen. Er ist Journalist, Romancier, passionierter Melancholiker, Chansonschreiber, Briefeschreiber, Lyriker, Worte in den Mundleger, Bücherplauderer, Theaterkritiker, Gesellschaftskritiker, Satiriker.
Nichts verächtlicher, als wenn Literaten 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 nennen.
Gar nicht leicht, ihm den angemessenen Platz zuzuweisen. Er widersteht den Schubladen.
Naja, also wenn man das jetzt nüchtern vielleicht auch literaturwissenschaftlich sieht oder literaturgeschichtlich, würde man ihn ja schnell in der neuen Sachlichkeit einordnen können, neben Kästner, Mehring und anderen. Das ist kein Problem. Also da gibt es auch keine Qualitätsabstriche, keine Vorwürfe, jetzt aus einer wissenschaftlichen, unparteilichen Sicht.
Germanistikprofessor Ralf Köhnen aus Bochum schätzt den Autor.
Absolut. Die Romane zur Zerstreuung und als Lockerungsübung und die scharfzüngige Satire als bleibendes journalistisches Vorbild, wovon man heute viel zu wenig hat.
Wir haben uns wohl nicht allzu viel mitzuteilen. Wir sind zerlebt. Und jetzt gehst du. Aber das rufe ich dir noch nach. Besser seid ihr auch nicht als wir und die Vorigen. Aber keine Spur, aber gar keine.
Ein Text aus dem Jahr 1926. Süffisant und so salopp, als spräche einer aus dem Stegreif. Was aber nicht bedeutet, dass dieser Autor ein Luftikus wäre. Flotte Feder und nichts dahinter. Weit gefehlt. Sein Spektrum reicht von Dur bis Moll. Und dass die Ironie zu seinem Arsenal gehört, gibt seinen Texten den letzten Schliff.
Erwarte nichts. Heute, das ist dein Leben.
Eben, es muss hervorgehoben werden. Kurt Tucholsky schreibt die amüsantesten Sachen, aber er ist auch ein leidenschaftlicher Ankläger. Machtmissbrauch und Militarismus ärgern ihn besonders. Er regt sich auf über den vorauseilenden Gehorsam seiner Landsleute, über Ungerechtigkeit, politische Willkür. Zwar hören die Leute ihm zu, er zählt zu den meistgelesenen Autoren der Weimarer Republik. Erfolg ist da, reichlich, er selber stellt es fest, aber keine Wirkung. Wirkung in dem Sinn, dass etwa aufhörte, was er anprangert.
Tucholsky war nun mal auch kein Dogmatiker, der sich etwa jetzt links in die Marxisten eingereiht hätte, sondern ist ganz sicherlich eher so in der Tradition der kritischen journalistischen Literatur zu sehen. In dieser Hinsicht also hatte Tucholsky sehr wahrscheinlich wenig Wirkung. Außer man denkt das jetzt in der ganz langen Schiene. Bis heute ist Tucholsky ja dafür bekannt unter Fachleuten, unter Journalisten. Aber darauf hätte er wohl seine Wirkung nicht gerne beschränkt sogleich.
Da gab es 4 Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder.
Dieser Satz, immerhin aufgeschrieben 1931, bewirkt eine Strafanzeige. Verunglimpfung der Reichswehr lautet der Vorwurf. Der zeitliche Abstand zum Zweiten Weltkrieg ist bereits kürzer als der zum Ersten, auf den Tucholsky sich bezogen hatte. Als verantwortlicher Redakteur der Weltbühne, in der Artikel erschienen ist, muss Karl von Ossietzky den Kopf hinhalten, wird jedoch freigesprochen.
Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir Asphalt glatt im Menschentrichter. Millionen Gesichter, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück? Vorbei, verweht, nie wieder.
Tucholsky schreibt fürs Kabarett, er ist der wichtigste Autor der Weltbühne, das zentrale Blatt für ironiefähige linke Intellektuelle. Auch andere Zeitungen drucken seine Texte. Die Briefe an Freunde und Frauen füllen Bände und die beiden Romane Schloss Gripsholm und Rheinsberg mit Liebenden, die sich freundlich necken, begeistern bis heute ein großes Publikum.
Eine Akazie. Eine blühende Akazie.
Ist gar keine, ist eine Magnolie.
Also wer weiß denn von uns beiden in der Botanik besser Bescheid, ich oder ich?
Eine Magnolie ist süß.
Meine Liebe, ich müsste bedauern, alle Wesensmerkmale der Akazie deuten auch bei diesen Bäumen auf eine solche hin.
Ist aber eine Magnolie.
Herrgott, Claire, siehst du denn nicht diese typisch ovalen Blätter?
Aber Wölfchen, wo es doch eine Magnolie ist.
Tucholsky braucht mehrere Pseudonyme, weil sich unter einem Namen alles gar nicht unterbringen lässt. Also treten auf die Herren Theobald Tiger, Ignaz Wrobel, Peter Panther und Kaspar Hauser.
Und was als Spiel begann, endete als heitere Schizophrenie. Ich mag uns gern.
Wenn einer 5 Namen hat, ein Dutzend Berufe und mehr als eine Handschrift, woran soll man sich da halten? Am besten, wir kommen auf die unverrückbaren Fakten zu sprechen, auf die biografische Grundmelodie seines Lebens. Kurt Tucholsky wird in Berlin geboren, im Januar 1890.
Meine Vorfahren haben auf Bäumen gesessen und in der Nase gebohrt.
Das jüdische Elternhaus ermöglicht Bildung, bietet materielle Sicherheit und Liebe von Seiten des Vaters. Glaubt man dem Sohn, muss die Mutter ein Biest gewesen sein. Die Biografen halten für möglich, dass Tucholskys problematisches Verhältnis zu Frauen eben daher rührt, dass die erste Frau in seinem Leben so bitter versagt hat.
Woran sich Menschen seit 6000 Jahren die Köpfe zerbrechen, dass Mann und Frau immer eine Art Gegnerschaft bilden, dass sie sich nie, nie ganz und gar verstehen können, dass immer noch ein Rest bleibt, dass Liebe sich abnutzt, und zwar bei der Frau in einem anderen Tempo als beim Mann.
Die eleganten Anzüge, wie er es eingangs befürchtet, mögen heute altmodisch erscheinen. Sein Ton ist unerhört modern. Seine Themen bleiben aktuell, gerade weil er sich darauf versteht, die Leser direkt anzusprechen. Er entlarvt jede Phrase, und wenn das Pathos, das ihm begegnet, hohl ist, dann sticht er lustvoll hinein. Was ist der Mensch? Fragt Tucholsky 1931.
Der Mensch hat 2 Beine und 2 Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen, und solche, die beherrscht werden. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe. Aber dann ist er tot.
Die biografische Melodie läuft bereits in jungen Jahren auf ein Crescendo zu. Tucholsky studiert Jura in Berlin und Genf und tritt als promovierter Jurist ins freie Journalistenleben. Ein erster Artikel in der Weltbühne erscheint 1913 und die Erzählung Rheinsberg, ein Bilderbogen für Verliebte, begründet schon im Jahr davor den Ruhm des jungen Schriftstellers.
Aber Wölfchen.
Man könnte fast sagen, wenn man den Autor nicht wüsste, das ist ein anderer als der, der seine politischen Texte schreibt. Ich glaube aber, dass man die eine Seite ohne die andere nicht denken muss. Das passt dann schon irgendwann zusammen. Man kann ja auch nicht sagen, ein Autor ist dafür verantwortlich, stromlinienförmig ein Oeuvre zu machen, das nur einer Ausrichtung folgt. Das ist ja so, dass es einfach ein Ausweis von Vielseitigkeit ist, was Tucholsky dort zeigt.
Tucholsky ist ein überaus fleißiger Diener der Sprache. Und wenn es ein Geräusch gibt, das ihn, den Lärmempfindlichen, ein Leben lang begleitet hat, dann ist es das Klappern seiner Schreibmaschine. In manchen Jahren sind es an die 250 Titel, die er hervorbringt. Chansons, Couplets, Essays, Artikel, Kritiken. Die Biografie für viele entsteht in den 20er Jahren und es ist ein gutes Stück Autobiografie darin enthalten.
Er rieb sich an der Welt und Funken sprühten auf. Negierte er? Wie töricht wäre dieses Wort. Man sagt ja nicht einfach nein, negieren ist vergleichen. Negieren heißt, du bist nicht so, wie ich dich wünschte, ich weiß um etwas anderes. Und er lernte die Form und wusste um die Wirkung seiner Sätze.
Also doch ein kleiner Flirt mit der Wirkung, wenn auch mehr in Richtung Wunsch als in Richtung Realität. Der Germanist Ralf Köhnen gibt Tucholsky einen Ehrenplatz in seiner Gunst.
Ich glaube, wenn ich so eine Autofigur vor Augen habe, mag ich ihn sehr, weil er eben zwar sehr brüchig ist in sich und dadurch aber gerade vielseitig. Er hat ein absolut rhythmisches Gefühl, was ich sympathisch finde. Und er gehört, würde ich denken, zu den scharfzüngigsten, auch scharfsichtigsten politischen Journalisten der 20er Jahre, vorbildlich auch für eine heutige Generation, wie man sie sich öfter wünschte.
Im Frühling 1924 zieht Tucholsky in die Stadt seiner Sehnsucht, nach Paris. Er ist nun Korrespondent der Weltbühne und der Vossischen Zeitung. Berlin war nicht mehr auszuhalten gewesen. Der wachsende Nationalismus, die Engstirnigkeit bei gleichzeitigem Größenwahn. In Frankreich atmet er auf.
Was das für ein Land ist. Es ist, als ob es die Arme öffnet und sagt, nimm mich. Aber nicht brünstig schwellend, sondern ganz einfach und nett und weich.
Gegen die depressiven Phasen, die ihn schon immer geplagt haben, hilft die Pariser Luft nur vorübergehend. Auch die Liebe rettet ihn nicht. Tucho gehört zu denen, die chronisch unglücklich sind und unglücklich machen. Die Frauen in seinem Leben können ein Lied davon singen.
Ich habe nur eine Frau in meinem Leben geliebt. Und ich werde mir nie verzeihen, was ich ihr angetan habe.
Diese eine ist Mary Gerold. Während des Ersten Weltkriegs hatten die beiden sich kennengelernt und für ein paar Jahre sind sie sogar verheiratet gewesen. Doch Tucholsky gehört zu den Männern, die Nähe suchen, sie aber, wenn sie gewährt wird, nicht aushalten können.
Lebst du mit ihr gemeinsam, dann fühlst du dich recht einsam. Bist du aber alleine, dann frieren dir die Beine.
An eine Rückkehr nach Deutschland ist mit dem Beginn der Hitlerzeit natürlich nicht zu denken. Tucholsky geht nach Schweden. Er liebt den Norden, den weiten Himmel, die Ostsee. Und er hat im Wortsinn die Nase voll. Stirnhöhlen und Nasennebenhöhlenvereiterungen quälen ihn. Er lässt verschiedene Behandlungen über sich ergehen. Nichts hilft. Er hört auf zu publizieren.
Man kann nicht schreiben, wo man nur noch verachtet.
Ganz ohne zu schreiben lässt sich aber auch nicht leben, also schreibt er Briefe oder er vertraut sich seinem Sudelbuch an.
Deutschland? Schweigen und vorübergehen.
Seine Unlust am Leben hat er immer wieder mehr oder weniger ironisch formuliert. Aber jetzt kommt die raison d'être, wie er sich ausdrückt, der Grund, warum man lebt, ganz und gar unter die Räder. Schreibend hat er den eigenen Tod immer wieder vorweggenommen.
Wenn ich jetzt sterben müsste, würde ich sagen, das war alles und ich habe es nicht so richtig verstanden und es war ein bisschen laut.
Kurz vor Weihnachten 1935 hat er offenbar eine Schlaftablette zu viel und den Tod billigend in Kauf genommen. Kurt Tucholsky stirbt am 21. Dezember in einem Göteborger Krankenhaus.
Vorbei, verweht. Nie wieder.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Kurt Tucholsky, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.